Moin.
Hallo. Gesundes neues Jahr. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich. Ich hoffe, Sie freuen sich auch. Ein bisschen. Oh ja, einige freuen sich. Yeah. Gut. Wir sind immer noch in Kapitel 5 und meine optimistischen Notizen sagen mir, dass wir heute mit Kapitel 5 fertig werden. Danach kommen dann Matrizen und ja, ich hatte sehr viel Lust, Matrizen dann auch noch mit in die Klausur zu nehmen, aber ich habe mich dagegen entschieden. Das, was wir schon über Matrizen wissen, das kann da vorkommen, aber ansonsten endet das inhaltlich mit Kapitel 5, so wie wir das auch letztes Jahr schon besprochen haben. Ist sinnvoller. Lieber das ordentlich üben und dann da eine gute Klausur schreiben, als das inhaltlich noch größer zu machen. Wenn Sie dazu Fragen haben, gerne am Ende. Jetzt würde ich sagen, steigen wir direkt wieder da ein, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Die, die schon geguckt haben, haben vielleicht gesehen, ich war schusslich, aber die Podcast-Folge ist jetzt da. Einfach nur ein bisschen verspätet, die zum Beweis von Satz 5.3. Was kann ich für Sie tun?
Sie haben jetzt irgendwie Updates für das Kursskript hochgeladen.
Ja. Möchten Sie, dass ich das kommentiere?
Ja,
die Resultate sind.
Ja,
es ist immer gut, einfach die neue Version dann zu nehmen und dann ab dem Zeitpunkt, also quasi bis dahin, wo Sie Ihre Notizen haben, kann das häufig so bleiben, denn normalerweise beziehen sich meine Änderungen auf die Zukunft. In diesem Fall ist mir aufgefallen, in Kapitel 5, dass es lustiger ist, wenn ich ein Resultat etwas früher beweise und dann verwende, um andere Sachen zu zeigen, und dann kann ich das noch mehr feiern, das werde ich nachher gebührend tun. Das heißt, ich habe die Reihenfolge der Resultate ein wenig verändert, aber die Resultate selbst nicht. Ich kann das auch jetzt direkt konkreter machen. Das, was jetzt Satz 5.6 ist, der Dimensionssatz bzw. die Dimensionsformel für Vektorraumhomomorphismen, das kam vorher später und ich fand es lustiger, das früher zu machen und es mehr feiern zu können. Deswegen kommt es jetzt früher. Ansonsten, wenn ich Updates mache, sind das meistens so Sachen wie Tippfehler oder so. Oder manchmal habe ich so Notizen für mich selber da drin stehen und dann sehe ich, oh, die stehen da noch und ich habe die noch nicht rauskommentiert und dann kommentiere ich die raus oder so. Ja, das ist meistens harmlos. Wenn da wirkliche Fehler sind oder Probleme, dann weise ich drauf hin. Ja. Ich erinnere uns jetzt kurz an das, was letztes Mal passiert ist, um es dann gleich wieder zu vergessen, denn wir wechseln dann sofort das Thema. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, wie man aus den Homomorphismen eines festen Vektorraums V in einen festen Vektorraum W, beide bei dem gleichen Körper K definiert, selbst wieder einen Vektorraum machen kann, indem man sich so eine komische Addition für Homomorphismen überlegt und eine Skalarmultiplikation. Da haben wir letztes Mal am Ende der Vorlesung gesehen, wie das geht. Wir haben uns klar gemacht, wie man damit rechnet, haben uns Beispiele angeguckt und haben die Vektorraumeigenschaft V1 nachgerechnet. Und bei V2 haben wir gemeinsam beschlossen, nö, das machen wir jetzt nicht, sind nur langweilige Rechnungen. In einer Podcast-Folge habe ich Ihnen die aber ausführlich erzählt, wie das alles geht. Das war Satz 5.3 und der passt hier rein in das Kapitel. Ich werde ihn später feiern, nicht jetzt. Jetzt möchte ich über lineare Fortsetzungen reden. Und bestimmt kennen das manche. Vielleicht unter einem anderen Namen, das könnte sein. Hier ist die Idee. Achso. Ich habe gar nicht gesagt, dass wir in der Vorlesung lineare Algebra sind und dass wir unsere Generalvoraussetzungen haben und so. Aber ich dachte, Sie sind ja hier, Sie wissen ja, in welchem Hörsaal Sie sind und Sie haben mich ja auch wieder erkannt. Also es ist wahrscheinlich okay. Ja. Wir haben unsere Generalvoraussetzungen. Sprich, wir haben ein Körper K, wir haben Vektorräume V und B. Und jetzt legen wir die Dimension von V fest. Die soll jetzt n heißen. N ist eine natürliche Zahl, also insbesondere hier nicht 0. Denn ansonsten könnten wir uns die Basis, die als nächstes kommt, gar nicht hinschreiben. Wenn die Dimension 0 wäre, dann hätten wir ja nur die leere Menge als Basis. Und dann ist das, was jetzt kommt, sozusagen sinnlos. Ich möchte mit einer Basis anfangen. Ich weiß, wie viele Elemente die haben muss, denn ich kenne ja die Dimension. Die Dimension legt ja fest, wie viele Elemente in einem endlich erzeugten Vektorraum jede Basis haben muss. Das heißt, da haben wir jetzt unser n. Die Basisvektoren kriegen Namen, b1 bis bn. Und jetzt ist die Idee, dass ich eine Abbildung definiere, bei der ich nur für diese Basisvektoren sage, worauf die abgebildet werden. Das heißt, meine Abbildung Alpha geht erstmal nur von der Menge B, von der Basis, hinein in den Vektorraum W. Und nur für die Basisleute sage ich, was passiert. Okay? Für den Rest nicht. Und dann nehme ich diese Abbildung Alpha und definiere das, was wir lineare Fortsetzung nennen, Alpha-Schlange, indem ich Folgendes mache. Naja, ich kann ja jeden Vektor aus dem Vektorraum mithilfe meiner Basis darstellen. Dann habe ich irgendwelche Koeffizienten und eine Linearkombination, das schreibe ich hin. Und dann setze ich überall da, wo die Basisvektoren stehen, die Bilder ein unter Alpha, die kenne ich ja, und definiere das, was da rauskommt, als das Bild von dem ursprünglichen Vektor unter Alpha-Schlange. Wir sehen nachher ein Beispiel, um einmal konkret zu basteln, wie das funktioniert. Aber jetzt möchte ich einfach nur so viel sagen, die Idee dabei ist, dass man nur eine Basis abbildet, erstmal, und dann aber die anderen ganzen Bilder daraus baut, weil man ja alle Vektoren aus dem Vektorraum durch die Basis bauen kann. So kann man sich das vorstellen. Das, wenn man das macht, dieses Prinzip, das bedeutet k-lineare Fortsetzung. Wir machen es erstmal mit einer Schlange, später heißen die Abbildungen wieder vernünftig. Und ein anderes Wort, was da häufig für benutzt wird, ist Ausdehnung, lineare Ausdehnung. Wichtig ist, dass man den Körper mit im Gepäck hat, weil ja aus dem die Skalare kommen. Und wichtig ist, dass sich das immer auf diese feste Basis bezieht, denn nur wenn man die ganze Zeit mit der gleichen Basis arbeitet, kann man ja sicherstellen, dass man das klar ist, wie die Linearkonversion gebastelt wird. Es gibt Verallgemeinerungen davon, wo man dann nicht mit einer kompletten Basis anfängt, sondern mit einer Teilmenge. Dann hat man noch irgendwelche Freiheiten und kann sich Bilder noch geschickt wählen. So was werden wir vielleicht auch sehen. Ich nenne das gerne Abbildungs-Sudoku. Das macht mir sehr viel Spaß. Aber für den Moment starten wir immer mit einer Basis und mit den Bildern und setzen das dann fort. Es gibt noch Beispiele dazu, aber erstmal möchte ich gerne mit Ihnen besprechen, dass wenn man das macht, dass dann da was Sinnvolles rauskommt. Sinnvoll für uns im Kontext von Vektorräumen heißt, da kommt ein Homomorphismus raus. Einverstanden? Dass wir das erstmal machen und dann gucken wir uns Beispiele an. Okay, das steht in Lemma 5.4. Gleiche Voraussetzung wie immer. Ich höre so ein Geräusch. Das ist nicht der Wind, vielleicht ist es die Klimaanlage. Na gut. Ich hoffe, es wird nicht noch mehr. Es gibt einen Hörsaal, in dem ständig so ein ganz lautes, das ist so, als sei man in einem Film und macht ja immer so Soundeffekte. Und das hat mich eine Zeit lang sehr irritiert. Ich möchte nicht, dass es hier auch anfängt. Liebe Klimaanlage, ich spreche nicht Klimaanlage. Sei einfach leise. Wir fangen wieder an mit einem Vektorraum V über K der Dimension N. Wir fangen an mit einer Basis B, B1 bis Bn. Und jetzt kommt so eine Abbildung Alpha, die für die Basisvektoren sagt, was bei die Bilder sind. Die geht in den Vektorraum W. Dann soll Alpha Schlange die k-lineare Fortsetzung sein, so wie wir das gerade definiert haben. Und jetzt behaupte ich einfach nur, dass das, was rauskommt, dieses Alpha Schlange, ein Homomorphismus ist von V nach B. In anderen Worten, wenn wir diese Fortsetzung so machen, wie wir das gerade geklärt haben, dann verträgt diese Fortsetzung sich mit der Addition und Skalarmultiplikation im Vektorraum. Und wenn wir uns jetzt den Beweis angucken, dann werden Sie sich vielleicht wundern, dass man eigentlich gar nichts machen muss. Man schreibt es einfach nur hin. Der Grund ist, dass die lineare Ausdehnung so natürlich definiert ist. Man benutzt ja gerade die Darstellung der Vektoren als Linearkombination. Deswegen setzt sich das so schön fort und deswegen hat man automatisch die Homomorphie erreicht. Achso, ich fand die Tafel akzeptabel gewischt. Aber Sie dürfen sich später beschweren und dann wische ich die nochmal gründlich da. Oder ich schreibe einfach größer. Also noch mehr aufdrücken geht nicht so gut. Eine. Ich kann größer schreiben. Stimmt. Das war sowieso so ein Punkt. Ich versuche gerade mich zu erinnern. Ich glaube, jemand hat mir das in einer E-Mail geschrieben. Einige von Ihnen haben die E-Mails geschrieben. Danke. Und da war in einer, glaube ich, so ein Kommentar von wegen, manchmal sind die Indizes aus der Ecke irgendwie zu klein und man kann, was war denn das, was man nicht unterscheiden konnte? Ich glaube, Plus und Ungleich. Bitte erinnern Sie mich zwischendurch dran, dass ich die Sachen groß und deutlich schreibe. Und sagen Sie, wenn Ihnen hier auffällt, dass man Dinge nicht gut unterscheiden kann, denn das geht dann den Leuten am Video wahrscheinlich auch so. Ich glaube, es war Plus und Ungleich. Keine Ahnung, warum mir das jetzt einfällt. Ich muss die Homomorphie-Eigenschaft nachweisen für Alpha Schlange. Und ja gut, wir können uns noch sowas fragen, wie ist das überhaupt wohl definiert? Denn da steht ja, dass Alpha Schlange ein Homomorphismus ist, also insbesondere eine Abbildung. Und wir haben uns noch nicht klar gemacht, dass es wirklich eine Abbildung ist. Wie war das beim Thema Abbildung? Man muss immer gucken, ob es für jedes Element aus dem Startbereich ein Bild gibt und auch wirklich nur genau eins, also keine Auswahl. Dann nicken jetzt Menschen verständnisvoll. Danke, genau. Ja, wie ist denn das? Wenn ich mir irgendeinen Vektor aus V schnappe, dann habe ich, weil die Vektoren B1 bis Bn eine Basis bilden, nur genau eine Möglichkeit, V mit diesen Vektoren hinzuschreiben als Linearkombination. Das ist Satz 4.8. Ja, aber dann ist klar, dann setze ich da die Bilder ein, das ist meine Rechenvorschrift, da kann ich nichts aussuchen. Das heißt, Satz 4.8 garantiert mir, dass da wirklich eine Abbildung rauskommt. Wer braucht eine Erinnerung an Satz 4.8? Vier Teile. Basis ist gleichwertig zu minimalen erzeugenden System, ist gleichwertig zu maximal linear unabhängig, ist gleichwertig zu, man kann Vektoren auf genau eine Basis als linear Kombination darstellen. Und das benutze ich jetzt. Steht ja da, wir starten mit Vektoren in V bei diesem Alpha-Schlange und wir landen in W, weil wir ja am Anfang schon in W gelandet sind und nur Linearkombinationen bilden. Das heißt, das ist alles okay, wir brauchen nur die Homomorphie-Eigenschaft. Wer erinnert sich dran, dass wir eigentlich zeigen müssen? Homomorphie-Eigenschaft für Vektorräume. Was ist da los? Was muss ich da tun? Ich weiß, es ist lange her, es war letztes Jahr. Ja.
Man nimmt zwei Elemente aus dem Schadbereich und addiert sie. Und dann bildet man ab. Und das muss das gleiche sein, wie wenn man erst die Elemente einzeln addiert und dann abbildet. Und als zweites muss man das noch mit der Skalarmultiplikation machen.
Genau, danke schön.
Das Lambda muss ich darf man nicht abbilden.
Dankeschön, ja, genau. Alles Wichtige gesagt: Verträglichkeit mit der Addition von Vektoren, Verträglichkeit mit der Skalarmultiplikation und sogar der kleine Hinweis, also das Lesezeichen, der Skalar wird nicht mehr abgebildet. Dankeschön. Dann schnappe ich mir noch mal ein paar Vektoren und ein paar Skalaren. Sein, naja, wie sollen die mal heißen? Vielleicht V und W. Linearkombination mit der Basis, ansonsten weiß ich ja nicht, wie die Abbildung funktioniert. Also brauche ich jetzt noch dieses ganze Zeug. Ich nenne die mal, naja, Lambda 1 bis n, μ 1 bis n vielleicht. Ganz langweilig. Mehr muss ich nicht machen. Und genauso bei mir. Also rechnen wir los. Wenn ich Alpha Schlange auf V plus W anwende, ne, ich bin jetzt bei der Erinnerung, wie das war mit der Homomorphie-Eigenschaft, auf der linken Seite steht erst Summe bilden, dann abbilden. Das mache ich hier, erst Summe bilden, dann abbilden. Und wenn ich V und W addiere, dann addiere ich einfach die Linearkombination. Das heißt, ich kann die BI behalten und muss die Koeffizienten vorne einfach nur zusammenfassen. Ich fasse immer die Koeffizienten so zusammen, dass sie zum gleichen Basisvektor zusammenstehen. Dann habe ich also Lambda 1 plus μ 1 für den ersten, Lambda 2 plus μ 2 für den zweiten und so weiter. Einfach nur ausgerechnet. Schreibe ich hin Und jetzt will ich das ganze Ungetüm mit einem Schlange abwenden. Ist das okay? Da habe ich nur die Linearkombination zusammengefasst. Jetzt erinnere ich mich, was eine Schlange tut. Jetzt kann ich das abbilden, was hier steht. Denn jetzt habe ich hier so eine geschlossene Darstellung mit meiner Basis B. Und ich weiß jetzt, was eine Schlange tut. Behalte die Linearkombination. Und setze hier für die BI die Bilder von den BI unter Alpha ein. Die sind definiert. So habe ich ja angefangen. Alpha bildet die Basisvektoren auf irgendwas im B. Na gut, jetzt kann ich aber rückwärts gehen. Ich kann doch jetzt, also genauso wie ich hier quasi das Motivgesetz benutzt habe, um hier die Koeffizienten zusammenzufassen, kann ich das jetzt benutzen rückwärts, um das wieder auseinanderzuziehen, dann kriege ich zwei Summen. Bei der einen Summe stehen die BI Alpha da mit den Lambdas und bei der anderen Summe stehen die BI Alpha da mit den Mühs. Ne? Für Lambda mal V, wo ich wieder die Basisvektor, da bestehen sie, und dann kann ich wieder benutzen, was einfach Schlange macht. Ich kann nämlich dann die Bilder wie I hoch Alpha einschreiben. Und das mache ich. Dann steht das hier so. Lambda mal I mal E hoch Alpha. Das war
waren die beiden Rechenschritte, die ich gerade erklärt habe. Erst Lambda reinziehen, dann also Schlange anwenden.
Da sehe ich eine Frage.
Hat das Lambda vor dem Summenkern irgendwas mit dem Lambda zu tun?
Nö, die heißen nur. Wenn es jetzt Menschen stört, dann kann ich sofort einen anderen Buchstaben nehmen. Soll ich einen anderen Buchstaben nehmen? Oh, sehr gut. Dann heißt es ab jetzt Delta. So. Da muss ich jetzt auch ein hübsches Delta malen die ganze Zeit. Da brauche ich das noch nicht. Hier brauche ich das. Wir verwandeln das Lambda in ein Delta.
Ich verstehe die Frage, weil ich ja manchmal meine Notation extra so intuitiv wähle, dass Dinge, die ähnlich heißen, auch was miteinander zu tun haben. Und wenn ich das mal absichtlich nicht mache, dann kann ich verstehen, dass es dann so ein bisschen kontraintuitiv ist. Hier war es tatsächlich so. Das Lambda hatte mit den anderen Leuten nichts zu tun, die hatten nur zufällig so ähnliche Namen. Und jetzt haben sie das nicht mehr. Das funktioniert so lange, bis wir die Buchstaben ausgehen. Ja, nicht nur mir, uns allen. Gut, wo waren wir? Jetzt basteln wir alles wieder zurück. Hier steht jetzt so eine Linearkonversion. Das Delta kann ich jetzt wieder da rausziehen und dann steht hier drin die Linearkonversion, wo nur noch Lambda in B pro Alpha steht. Und dann sehe ich, dass ich das wieder umformen kann zu Alpha-Schlange. Ich mache einen Zwischenschritt. Delta mal Summe wieder von 1 bis n. Und das, was jetzt hier steht in der großen Klammer, das ist doch einfach nur das Bild von V unter Alpha, denn diese Linearkonversion mit den Lambda in BI gehört zu V. Und das ist genau die Definition. Also habe ich da V mit einer Schlange abgebildet. So. Das war die Homomorphie-Eigenschaft. Und wir mussten uns eigentlich nur konzentrieren, die richtigen Rechenregeln anzuwenden, die Indizes nicht durcheinander zu kriegen und haben aber ansonsten ja nichts Cleveres gemacht. Das ist der Witz bei der k-linearen Fortsetzung. Die ist so definiert, dass sie automatisch die Homomorphie-Eigenschaft erfüllt. Und ich glaube, dass ich jetzt erst ein Beispiel machen möchte, bevor wir dann weitermachen. Genau, dann können Sie sich nämlich vielleicht noch ein bisschen besser vorstellen, was da passiert. Und dann zeigen wir, dass das was super Sinnvolles ist, was wir da tun. Und da setzen wir dann ein fettes Lesezeichen für das Kapitel zu Matrizen. Beispiel. Beispiel, Beispiel. Oh, da habe ich noch mehr. Donnerstag kommt noch mehr, denn 2025 ist, können noch viele andere coole Sachen. Aber da wollte ich nicht alles auf einmal machen. Beispiel. Machen wir mal was Kleines. R Quadrat nach R Quadrat. Und ich starte mit einer mutigen Behauptung. Gleichheit. So. und das zweite Bild ist 02. Jetzt habe ich die Voraussetzungen, die ich brauche, um so etwas wie eine kleine Fortsetzung zu machen, denn ich habe eine Basis und ich habe für die Basis Bilder definiert und die sind auch in dem Vektorraum, in den ich hin möchte. Ich hatte kurz überlegt, es anders zu formulieren. Ich wollte sagen, sei Alpha folgende Abbildung. Und dann hätte ich das mit Definitionszeichen gemacht, definiert gleich. Aber jetzt im Satz eingebettet, da ist die Definition in der Formulierung des Satzes sprachlich und verankert. Deswegen ist eine Gleichheit hier angemessen und ich muss keine definiert gleich machen. Es wäre nicht falsch gewesen, aber ich fand es so schöner. Ja, das ist subtil. Und es ist genau richtig, dass Sie nachfragen. Ich kenne jetzt nicht die Bilder von allen Vektoren aus R², sondern nur von diesen beiden. Ich möchte aber gerne alle Bilder ausrechnen. Jetzt brauche ich die lineare Fortsetzung. Natürlich machen Sie das und nicht ich. Ich gebe Ihnen einen Vektor, Gesundheit, und Sie rechnen los. Von dem Vektor 1,5 unter einer Schlange ausrechnen möchte. Wie fange ich an? Was steht in der Vorschrift für die lineare Fortsetzung? Wie fange ich an? 1,5 steht ja in meiner Basis nicht drin, das heißt, ich muss irgendwas tun. Ja.
Ich schreibe mit 1,5 fast die lineare Kombination in B.
Sehr gut. Wie mache ich das? Sieht jemand eine lineare Kombination? Gucken, Schmierzettel machen, wir können es auch zusammenrechnen, wenn Sie wollen. Wer weiß nicht, wie man jetzt anfängt am besten? Okay? Also ich suche Koeffizienten, mit denen ich 1,5 mit Hilfe der Basisvektoren darstellen kann. Ich weiß, dass es geht, denn es ist eine Basis. Das heißt, ich muss in der Lage sein, Koeffizienten zu finden. Vielleicht bin ich nur nicht wach genug, um die sofort zu sehen. Macht nichts. Also mache ich auf dem Schmierzettel Folgendes. Ich schreibe Koeffizienten hin. A ist der erste, B ist der zweite. Es ist ein Schmierzettel, das heißt, ich muss nicht alles hinschreiben. Und jetzt kann ich durch hingucken oder ausrechnen sehen, was A und B sein müssen. Sehen Sie es?
A ist 2 und B ist 1.
Ah! Genau. Wenn ich das jetzt nicht so, wenn wir es nicht so schnell gesehen hätten, was hätten wir dann tun können? Ja? Gleichen System beschreiben. Genau. 1 ist a minus b und 5 ist 2 mal a plus b und dann sieht man diese Lösung durch. Hingucken. Ausprobieren. Einverstanden? Jetzt haben wir unsere Lineare-Kombination. Warum brauche ich die? Was mache ich jetzt damit? Wie geht es jetzt weiter, wenn ich die habe? Ja. Das heißt, ich schreibe anstelle von 1,5 was hin? Die Lineare-Kombination. Okay, dann mache ich das. Dann schreibe ich also jetzt 2 mal 1,2 plus 1 mal minus 1,1. Dieses ganze Zeug. Hoch ein paar Schlange. Und wie geht es jetzt weiter? Stoff irgendwie nicht gut halten möchte. bei denen man sieht, dass man jetzt Alpha auf die Basisvektoren anwendet. Das heißt, ich möchte den Jagdfunktion jetzt so hinschreiben, zweimal erster Basisvektor hoch Alpha plus einmal zweiter Basisvektor hoch Alpha. Und Sie haben aber schon weiter gemacht. Sagen Sie mal, was Sie dann weiterrechnen wollten.
2 mal 3, 4. 2 mal 3, 4.
Jetzt alle ausrechnen. 6, 8 plus 0, 2 macht 6, 10. Das ist unser wunderschönes Bild. Das können wir jetzt allen mitkommen. Das heißt, die Arbeit steckt eigentlich am Anfang drin. Wir müssen einmal den Lineartunnel hinschreiben, aber dann kann man einfach anzufinden schreiben. Und wir sehen vielleicht auch, dass jetzt Schönheit einer Basis oder Praktikabilität dadurch definiert wird, wie einfach ist es am Anfang, die Lineartunnel zu sehen. Denn da steckt der Rechenaufwand. Ne? Danach ist es ja nur noch Bilder einsetzen und ausrechnen. So, jetzt sehe ich Hände und ich weiß nicht, wer zuerst war. Ich fange mal außen an.
Also, was ich fragen wollte, ist, ob ich nicht eine allgemeine Abbildungsvorschrift, sondern schreiben wir einfach so zwei.
Kommt später. Im richtigen Leben ist es manchmal so, dass man nicht alle Bilder kennt. Und es könnte sein, dass es sogar Vorteile hat, nicht alle Bilder zu kennen, denn bei A Quadrat sind das ja unendlich viele. Und vielleicht will ich gar nicht die Information über alle Bilder, vielleicht brauche ich die nicht, vielleicht ist ja das, was wir hier besprechen, in Wirklichkeit ein Werkzeug, um Komplexität zu reduzieren. Vielleicht. Diese Zeichen.
Das heißt, das Alpha-Schlange oder die Abbildung Alpha-Schlange ist quasi dafür da, dass man dann auch jeden Vektor aus V auch wirklich abbilden kann.
Genau. Wenn ich irgendwas habe, was nicht in der Basis liegt, dann ist das Bild unter Alpha nicht definiert. Und Alpha-Schlange rettet mich und sagt, so über diesen Trick habe ich dann eine Definition. Genau. Danke, genau das ist es. Sie haben den Kern erfasst. Und Sie haben auch eine Frage.
Hat sie geklärt?
Hatten Sie die gleiche Frage, warum Sie? Achso, gut. Ja, das sieht ja so umständlich aus. Nach dem Motto, wir wissen nur ganz wenig und dann rechnen wir den Rest aus. Warum machen wir nicht direkt eine Abbildungsvorschrift für alle Vektoren? To be continued. Lemma 5.5. Satz 5.5. Nee. Doch, Satz 5.5. In Satz 5.5. Habe ich die ganze Zeit Angst, dass das hier irgendwie... Im Satz 5.5 haben wir die gleiche Situation. Oh, doch eine Frage.
Und zwar, wenn man das jetzt allgemein abschreiben würde, also zu den zwei Fragen, wenn man das jetzt allgemein abschreiben würde, wäre dann das Skalare, also Lambda, und ich werde schon etwas gegeben? Oder...
Ja. Schwierigkeiten, die Frage zu verstehen. Vielleicht hilft es, wenn ich Szenarien sage, was da vielleicht gefragt wird, und dann können Sie überlegen, ob Sie wissen, wie Sie das dann jeweils aufschreiben müssten oder ob nicht. Also, wenn zum Beispiel sowas gegeben ist wie dort und ich dann einen Vektor hinschreibe und Sie ganz konkret frage, was ist das Bild von diesem Vektor, dann müssen Sie ja selber konkrete Koeffizienten suchen. Das heißt, Sie fangen an, wenn Sie das wollen, mit so einem allgemeinen Gleichungssystem. Das können Sie auf dem Schmierzettel machen, das interessiert mich nicht weiter. So, eine andere Fragestellung könnte sein, leiten Sie eine allgemeine Abbildungsvorschrift her? Und dann wäre es sinnvoll, sowas zu machen, wie das, was Sie gesagt haben, also einen Vektor mit allgemeinen Koeffizienten als Linearkonnektion hinschreiben und dann allgemein daraus eine Abbildungsvorschrift ableiten. Es gibt Gründe, warum wir das nicht besonders oft machen werden. Aber Sie könnten das. Und dann wären allgemeine Skalare sinnvoll. Aber sonst nicht, denn die meisten Fragen, die wir jetzt so uns stellen, die sind allgemeiner Natur, konkreter Natur. Allgemeine Argumente sehen wir im Beweis dieses Satzes. Das heißt, da hätten Sie nochmal ein Beispiel dafür, wie man das dann mit den Skalaren macht. Wir gucken danach nochmal auf die Frage, ob ich die richtig verstanden habe oder ob Sie was anderes meinten. Und Sie hatten noch eine zweite.
Ja, die habe ich verstanden.
Habe ich die erste Frage überhaupt einigermaßen richtig verstanden?
Bisschen.
So ein bisschen.
Also, zum Beispiel, also steht ja minus 1 hoch Alpha und das ist ja abgebildet auf minus 2.
Genau.
Was jetzt nicht so dastehen würde.
Ja, dann haben die Bilder ja irgendwelche Namen. Dann heißen die zum Beispiel W1 und W2.
Ja.
Und dann rechnen sie eben alles in Abhängigkeit von W1 und W2 aus. Das könnte dann Aufgabenteil A sein. Und Aufgabenteil B ist dann so, jetzt machen wir die Vektoren konkret, jetzt rechnen sie mal das und das aus und dann setzen sie einfach ein. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Ist Ihnen die zweite Frage wieder eingefallen? Okay, wir beweisen das 5.5, dann gucken wir, was Sie noch für Fragen haben. Und ich habe mehrmals in meinen Notizen stehen, dass ich fragen soll, ob Sie dazu mehr brauchen, denn, ne, Podcast-Folge. Satz 5.5, gleiche Situation, Dimension n, Basis mit Vektoren b1 bis bn. Und jetzt steht da, und das ist die schöne Formulierung, das ist der Merksatz, jeder Homomorphismus von V nach W ist durch die Bilder der Elemente aus der Basis eindeutig bestimmt. Das ist das, was ich meinte mit Reduktion von Komplexität. Ich muss nicht alle Bilder kennen. Es reicht, wenn ich die Bilder von Basisvektoren kenne. Und dann weiß ich alles über die Abbildung, was ich jemals wissen möchte. Und wie ernst ich das meine, werden Sie im nächsten Kapitel sehen. In anderen Worten, wenn ich die Bilder der Basisvektoren einmal hinschreibe und festlege, und zwar die Bilder inklusive Reihenfolge, dann kann es nur einen Homomorphismus geben von V nach W, der genau diese Bilder annimmt auf der Basis. Das ist die zweite Formulierung, die da steht. Das ist jetzt also eine Existenzaussage, es gibt genau ein Irgendwas. Die Existenz wissen wir schon. Interessant ist, warum es jetzt nur genau eine solche Abbildung gibt. Und das rechnen wir einfach nach. Und das ist ein Beispiel für etwas, was wir mit allgemeiner Notation machen. Denn die Bilder haben jetzt ja keine, das sind ja keine konkreten Vektoren, das sind jetzt einfach Vektoren, die irgendwie heißen in B. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, wie stark das ist. Wenn Sie mir eine Basis geben und wenn Sie mir sagen, wohin die Basisvektoren abgebildet werden, plus die Info, dass es sich hier um einen Vektorraumhomomorphismus handelt, das muss ich wissen, ansonsten geht es leider kaputt, dann kenne ich die Abbildung. Dann weiß ich alles über die Abbildung, was man wissen kann. So, das ist die Info, die da drin steckt. Und das beweisen wir jetzt. Satz 5.5, habe ich noch Platz? Ja, ich gehe mal da wieder drüben hin. Ich bin schon wieder völlig raus. Ich habe es geschafft, mir zu merken, dass heute Dienstag ist. Da bin ich schon sehr stolz auf mich. Wir haben 11:45 angefangen, oder? Ach so, 11:45. Oh, okay. Wir zeigen die zweite Aussage, weil die erste nämlich daraus folgt. Die zweite ist ja genauer. Und in der zweiten Aussage steht, es gibt genau einen Homomorphismus, bla bla bla. Die erste Aussage, die drinsteckt, es gibt überhaupt sowas. Da würde ich sagen, ja, klar, nämlich die k-lineare Fortsetzung. Die gibt es. Die erfüllt das. Und dann muss ich zeigen, dass wenn ich zwei Abbildungen habe, die das tun, was da steht, dass die dann dieselbe Abbildung sind. Ich tue so, als gäbe es zwei. Ich nenne sie Phi1 und Phi2 und zeige, dass Phi1 und Phi2 die gleiche Abbildung sind. Und was muss man nochmal tun, um zu zeigen, dass zwei Abbildungen gleich sind? Was gehört da alles dazu? Nur damit wir wissen, was wir jetzt zu tun haben. Gleicher Start und gleicher Zielbereich und genau, wir müssen dasselbe tun. Falls wir keine Abbildungsvorschrift haben, dann muss man einfach nachweisen, Schritt für Schritt, dass wir dasselbe tun. Ja, könnt ihr bitte? Vielen Dank. Jetzt seien Phi1, Phi2 Homomorphismen, die das tun, was da steht. Das heißt also, es sind Homomorphismen über K von V nach E so, dass für alle Indizes gilt, dass der ite Basisvektor von Phi1 und von Phi2, von beiden, auf WI abgebildet wird. Das heißt, ich schreibe jetzt vor, was die Bilder der Basisvektoren sind. Ich schreibe vor, dass die für Phi1 und Phi2 gleich sind und behaupte, dass Phi1 und Phi2 dann auf allen Vektoren dasselbe tun müssen. Vom gleichen Startbereich in den gleichen Zielbereich und sie tun mit jedem Vektor das Gleiche. Und den Anfang können wir uns durch Hingucken klar machen. Phi1 ist ein Homomorphismus von V nach B, das steht da. Phi2 ist ein Homomorphismus von V nach B, das steht da. Das heißt, sie haben den gleichen Start- und Zielbereich. Wir müssen also nur zeigen, dass sie mit jedem Vektor dasselbe machen. Das heißt, es reicht. V hoch Phi1 gleich V hoch Phi2 für alle V ausfallen. So, da steht, was wir zu tun haben. Das ist quasi unsere To-Do-Liste. Und die ist kurz. Nur eine Sache. Wenn ihr das zeigen könnt. Rauskriegen, was auf der linken Seite eigentlich steht. Wie kann ich denn ausrechnen, was V unter P1 ist? Ja, wir haben nicht ohne Grund vorher die Idee der kleinen Fortsetzung besprochen. Die Idee ist doch jetzt, dass P1 und P2 sich beide wie so eine lineare Fortsetzung verhalten. Man kann aber auch einfach die Homomorphie-Eigenschaft benutzen. Dann steht ja, dass es Homomorphismen sind. Wenn ich also jetzt das Bild von irgendeinem Vektor ausrechnen möchte, was muss ich dann einfach nur machen, damit ich die Info über die Basisvektoren einsetzen kann? Sie haben sich gemeldet, wollten Sie es erklären?
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, muss man jetzt V und die Linearkombination aus den Basisvektoren zulegen.
Ja.
Und dann die Basisvektoren unter P1 abbilden.
Na, ich weiß ja nicht, was, also klar, ich könnte das hinschreiben, aber ich weiß ja erstmal vielleicht nicht, was P1 macht. Oder, ja doch, ich weiß es. Ich weiß, wohin die Basisvektoren sind. Ja, also mach ich das. Seien wir für alles Lambda n aus k, so dass man V schreiben kann als Linearkombination. Vielleicht sollte ich jetzt den Index mal anders nennen, ich nenne ihn mal j. Wenn ich jetzt das ganze Zeug mit Phi1 bzw. Phi2 abbilde, dass sich das dann mit der Summenbildung und der Skalarmultiplikation in der Linearkombination verträgt, und das kann ich ausnutzen. Die Homomorphie-Eigenschaft ergibt, los geht's, das wird jetzt eine lange Rechnung. Ich bin ganz optimistisch, ich muss nur deutlich schreiben. Ich fange an mit V hoch Phi1. Ich setze die Linearkombination ein, die da steht. Jetzt verwende ich die Homomorphie-Eigenschaft für Phi1. Was sagt die Homomorphie-Eigenschaft? Naja, die sagt, ich darf Phi1 mit der Summenbildung vertauschen. Es ist egal, ob ich erst eine Summe bilde oder ob ich erst mit Phi1 abbilde. Und wenn das Phi1 dann hier an diesen ganzen Summanden dran steht, dann darf ich auch immer noch entscheiden, ob ich zuerst abbilde oder ob ich zuerst skalarmultipliziere. Und ich entscheide, dass Phi1 jetzt immer an diese Basisvektoren dran zu schreiben. Das heißt, ich bilde immer zuerst ab, wenn ich die Bahn habe. Danach mache ich Skalarmultiplikation, danach mache ich Addition. Dann sieht das so aus. Funktion. Und das machen wir noch so oft, dass ich dann in Zukunft auch nur noch sage, Homomorphie-Eigenschaft. Denn im Wesentlichen machen wir doch hier abbilden und Linearsimulation bilden sind vertauschbar, ist egal wie sie machen. So, bin ich jetzt schlauer? Ein bisschen. Wer hat gerade von Ihnen gehört? Wir können die Basisvektoren jetzt abbilden. Da steht irgendwas. Ach ja, da kommen die Ws raus. Dann setze ich das mal ein. Wer sieht, wie es weiter sieht? Ah, mehrere Leute. Dann fange ich jetzt rechts an und rechne zurück, okay? Also ich behaupte, dass ich jetzt das gleiche quasi rückwärts machen kann, indem ich jetzt für BJ auf die andere Seite gucke, dann nehme ich BJ mit 2, dann mache ich alles genau andersrum. Und dann komme ich hoffentlich hinten bei V wie 2 raus. Gucken wir mal, ob das klappt. Aber das war jetzt die Idee. Jetzt findet sich also die Definition von V2. Dann habe ich die Lambda J mal WJ diesmal geschrieben als EJ durch V2. So. Gleiche Idee. V2 ist ein Homomorphismus, also kann ich jetzt über die Homomorphie-Eigenschaft entscheiden, dass ich nicht zuerst abbilde und dann die Linearkombination bilde, sondern andersrum. Das heißt, es kommt erst die Linearkombination. Und dann bilde ich ab. Und wenn ich die Linearkombination wieder steht, die ja dieselbe ist wie hier vorne, wieder durch V ersetze, dann steht da V durch 2. Und ja, ich freue mich kurz, dass das genau in die Zeile gepasst hat. Und hier sehen wir, wie die Idee der kardinalen Ausdehnung da reinspielt. Wir haben jetzt angefangen mit Basisvektoren und haben die Bilder festgelegt und gesagt, jetzt dehnt man das aus auf alle Vektoren. Und dieser Satz zeigt, das geht auch wirklich nur auf eine Art. Das heißt, man kann das umgekehrt lesen. Wenn ich weiß, wohin die Basisvektoren abgebildet werden und es ist ein Homomorphismus, dann weiß ich alles. Und wie weit das trägt, das werden wir uns im Laufe der nächsten Wochen erarbeiten. Heute gibt es einen kleinen Vorgeschmack mit einem Haufen wunderschöner Dimensionsformeln, die ich alle sehr feiern werde. Aber vorher möchte ich gucken, ob Sie noch Fragen haben. Ich muss sowieso ein bisschen wischen. Dann können Sie überlegen, ob Sie noch Fragen haben. Zu diesem Satz, zu diesem Gerechne. Ja.
Also ich verstehe nicht ganz, was wir jetzt bewiesen haben, weil wir haben ja am Anfang quasi die 1 gleich die 2 gesetzt.
Genau. Im Satz steht, wenn wir Bilder W1 bis Wn in dieser Reihenfolge gegeben haben, dann gibt es nur genau einen Homomorphismus von V nach W, der die Basisvektoren so abbildet, wie es da steht. Das ist die Aussage. Und da stecken ja zwei Aussagen drin. Einmal, dass es überhaupt so eine Abbildung gibt und dann, dass es nur eine gibt. Und jetzt war mein Ansatz, naja, dass es das viel gibt, das ist klar, weil man ja lineare Ausdehnung machen kann. Aber die Frage war, ob es vielleicht zwei verschiedene Abbildungen gibt, die Basisvektoren so abbilden. Das habe ich da oben hingeschrieben.
Okay.
Ja, das heißt, das, was hier so viel Raum eingenommen hat, das war der zweite Teil. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann möchte ich einfach mal wischen. Ups, haha. Diesmal habe ich es rechtzeitig gemerkt. Ich glaube, es liegt daran, dass ich einfach zu viel rumzapple. Ich brauche sozusagen ein zappelfestes Mikro. Na gut. Fragen, bevor es weitergeht? Was brauchen Sie noch? Jetzt kommt der Teil, wo ich die Reihenfolge geändert habe. Wenn ich mich also dann gleich ein, zweimal extra freue, dann deshalb, weil ich mich freue, dass die geänderte Reihenfolge auch wirklich besser ist. Satzung 6. Steht hier als Dimensionssatz, wenn ich mich darauf beziehe, beziehe ich mich aber häufig auf die Formel, die da steht, deswegen habe ich das noch mit reingeschrieben, Dimensionsformel für Vektorraumhomomorphismen, aber das finden Sie, wenn Sie woanders gucken, auch häufig als Dimensionsformel für lineare Abbildung. Ne? Haben wir ja schon geklärt, Homomorphismen für Vektorräume und k-lineare Abbildung sind dasselbe. Und dementsprechend finden Sie das dann, wir haben die Voraussetzung wie immer, wir wollen aber jetzt auch noch, dass V endlich erzeugt ist. Das hatten wir bei den anderen Resultaten implizit auch, da haben wir immer von der endlichen Basis gesprochen, das heißt, da steckt der endlich erzeugt auch schon mit drin. Hier haben wir das auch, wir haben keine konkrete Basis, weil wir die für den Moment noch nicht brauchen, denn was wir hier aussagen wollen, ist, dass für alle Homomorphismen Phi von V nach W dann die folgende wunderschöne Formel gilt. Die Dimension von V ist dasselbe wie die Dimension des Bildes von Phi plus die Dimension des Kerns von Phi. Das ist sehr schön und sehr kurz und sehr einfach. Und was daran vielleicht überraschend sein könnte, weiß ich nicht, wie es Ihnen geht. Ich freue mich immer erstmal, dass das so schön ist und dann gibt es diesen Moment, Augenblick. V ist doch der Vektorraum, in dem wir starten und jetzt haben wir da so eine Formel. Und beim Kern kann ich noch verstehen, was der mit V zu tun hat, denn der Kern ist ja ein Teilraum von V. Aber dann steht da noch die Dimension des Bildes und das Bild ist doch in dem anderen Vektorraum in W. Also wie kann das sein, dass da diese Dimensionen so zusammenhängen? Werden wir sehen. Jetzt. Wir beweisen es ja. Oh, und ich habe ein Bild, bei dem ich wie immer nicht weiß, ob es hilft, aber es gibt eins. Moment. Das meine ich mal zuerst, weil Sie nämlich dann die Idee im Beweis vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen können. Denn wir bauen uns diese Dimensionsformel quasi, bauen so wie Baukasten, indem wir Basisbasteln machen. Das heißt, okay, meine Idee ist jetzt so ein bisschen so, hier ist B, hier unten ist V, die Abbildung geht von unten nach oben und ich fange jetzt an mit dem Kern von Phi und schreibe eine Basis für den Kern hin. So, das heißt, wir stellen mir jetzt vor, hier unten ist irgendwie V und das ist jetzt so ein Teil des Vektorraums. Der Kern ist ja, oh, der ist zu groß. Der Kern ist ja ein Teilraum. So. Aber vielleicht ist der Kern noch nicht alles. Dann würde ich jetzt eine Basis nehmen vom Kern und würde die ergänzen zu einer Basis von ganz V. Und dann kriege ich jetzt irgendwie den Rest. So. Test. Das wird gleich noch ordentlich. Aber die Idee ist dann gleich, dass wir uns hier unten so eine konkrete Basis basteln, die ab mit dem Kern anfängt und dann ergänzt wird. Und dann nehmen wir das Stück, was ergänzt wird, bilden das ab mit der Abbildung, die heißt Phi. Das heißt, hier unten ist jetzt so Basis für den Rest. Die wird jetzt mit Phi abgebildet. Und dann behaupte ich, dass wir jetzt eine Kopie von diesem Zeug kriegen, hier oben in B und dass das in Wirklichkeit das Bild ist. Sogar ungefähr gleich groß geworden. Also das ist der Plan. Wir fangen an mit einer Basis vom Kern, ergänzen zu einer Basis von ganz V und dann nehmen wir diesen Rest, bilden den mit Phi ab und zeigen, dass da dann das Bild rauskommt und deswegen passen die Dimensionen zusammen, denn hier unten kann man das ja sehen, die Dimension von dem plus die Dimension von dem ist offensichtlich die Dimension von V. Ist ja klar, ne? Denn die Bilderebene ist dann V. Und diese Dimension ist aber dieselbe von dem da oben, weil das eine exakte Kopie ist. Sagen Sie mir am Ende, ob Sie gesehen haben, was das Bild mit dem Beweis zu tun hat. Wir beginnen mit Namen für das ganze Zeug. Unser Vektorraum ist endlich erzeugt und theoretisch könnte das der Nullraum sein. Dann hätten wir also jetzt als Dimension 0, das möchte ich erlauben, sein also K und Und zwar möchte ich gerne, dass n die Dimension von V ist und k die Dimension des Kerns von Phi. Und damit ich diesen Rest da irgendwie in den Griff kriege und dafür auch einen Buchstaben habe, möchte ich jetzt die Differenz von n und k mit klein r bezeichnen. Und bitte beschweren Sie sich, falls Sie mein R nicht gut lesen können, denn das R, das macht immer so ein bisschen, was es will. So, jetzt nehmen wir mal die Karte. Fangen wir an mit der Idee aus dem Bild. Sei es M1 bis hin zu U, naja, Kern hat Dimension k, also brauchen wir jetzt Vektoren U1 bis UK für eine Basis vom Kern. Sei es M1 bis UK, eine K-Basis von dem Kern. Jetzt ergänze ich, und wie viele Vektoren brauche ich, um das so zu ergänzen, dass da eine Basis für V rauskommt? Na, ich habe jetzt schon K, ich brauche insgesamt N, das heißt, zur Ergänzung brauche ich die Differenz, also R-Stück. Und diese R-Vektoren, die ich hier noch dazu nehme, die nenne ich V1 bis VR. Welches Wort oder welcher Begriff oder welcher Satz oder so, was würden Sie mir sagen, wenn ich die Frage erklären Sie mir so kurz wie möglich mit einem Wort oder Begriff, warum man Basen eines Teilraums zu Basen des ganzen Raums ergänzen kann, was wäre das? Ja, Basisergänzungssatz, aber worauf beruht der? Steinitz, der große Austauschsatz von Steinitz. Das ist es. Wir steuern auf die Klausur zu, das heißt, meine Aufgabe ist auch, Ihnen dabei zu helfen, das Wissen zu verknüpfen, aus den Kapiteln, die wir jetzt gerade bearbeiten, die Klausur sind. Deswegen mache ich das. Jetzt haben wir diese Ergänzung gemacht, das heißt, in dem Bild da drüben hätten wir jetzt links beim Kern die U's und rechts beim Rest hätten wir die V's. Das wären jetzt unsere Vektoren, die da stehen. Und zuerst möchte ich mir gerne überlegen, was das Bild von Phi eigentlich ist, also diese Kopie da oben in W. Und ich kriege alle Bilder, indem ich alle Basisvektoren abbilde und dann alle möglichen Linearkombinationen bilde. Denn Phi ist ja ein Homomorphismus. Das heißt, als Bild von Phi kriege ich das Erzeugnis mit meiner Basis, die keinen Namen hat. Das ist ein bisschen schlecht. Soll ich mir nochmal einen Namen geben? Ja, ich glaube, ich brauche, dass die Leute Namen haben. Ich nenne mal diesen Teil hier, der zum Kern gehört, B. Groß B. Und die große ergänzte Basis nenne ich C. Okay, C ist eine Basis für den ganzen Vektorraum. Wenn ich die nehme und abbilde und das Erzeugnis bilde, kriege ich das Bild von allem. Also in Wirklichkeit steht das Phi erst draußen. Ich kann es ja mal so machen. Dann hatten wir so ein Lemma, das sagt, Erzeugnisbildung und Abbildung sind vertauschbare Homomorphismen, das war Lemma 5.2, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, dann haben wir das. Und wenn wir uns jetzt die Vektoren aus C nochmal angucken, dann sehen wir, dass wir die gar nicht alle brauchen. Gucken Sie mal, was passiert, wenn Sie die Vektoren aus 10 nehmen und die mit Phi abbilden. Die hinteren, okay, die werden irgendwann abgebildet, wir wissen nicht genau wie, aber die hier vorne, da wissen wir doch, wohin die gehen. Wohin gehen die, wenn ich die mit Phi abbilde? Nicht nur nicken, auch was sagen. Ich weiß, dass Sie es wissen. Wohin gehen die? Wo 1 bis UK, wohin werden die abgebildet von Phi? Ja? Auf das Nullelement und zwar im Zielraum, in W. Denn die können aus dem Kern. Kernchen. Das heißt, die tragen zum Bild überhaupt nichts bei. Da steht einfach noch ganz auf Null. Das interessiert mich natürlich überhaupt nicht. Das heißt, das ist in Wirklichkeit das Erzeugnis von V1 hoch Phi und so weiter bis VR hoch Phi. Ja, das sieht so aus, als ob wir schon fertig sind. Denn das sieht doch aus wie eine Kopie von dem Rest da unten und dann sieht das so aus, als würden wir das einfach rüberschieben nach B und das müsste jetzt schon die fertige Dimension vom Bild sein. Fertig. Naja, wir wissen ja nichts über Phi. Es könnte sein, dass aus diesen Vektoren, mit denen wir angefangen haben, V1 bis VR, und die bildeten ja vorher eine linearunabhängige Menge, sind ja Teile der Basis, aber nach dem Abbilden können noch die komischsten Dinge passieren. Vielleicht sind manche Bilder gleich. Vielleicht kommt da plötzlich eine linearabhängige Menge raus und die bilden gar keine Basis fürs Bild, sondern das Bild hat eine kleinere Dimension, das wäre blöd. Wir können nicht davon ausgehen, dass V1 hoch Phi bis VR hoch Phi sich genauso verhalten wie V1 bis VR. Nö, warum? Es könnten weniger sein oder es könnten komische Dinge tun. Also sollten wir jetzt mal versuchen herauszufinden, was Phi mit diesen Vektoren macht. Erste Frage. Kann es sein, dass von diesen Vs auf einmal welche gleich sind nach dem Abbilden? Vorher waren sie unterschiedlich, denn sie kamen ja aus einer Basis. V1 bis VR sind paarweise verschieden und bilden eine linearunabhängige Menge. Kann es sein, dass nach dem Abbilden auf einmal welche davon gleich geworden sind? Erste Behauptung. Für alle I und J aus 1 bis R gilt als I. Ja, da haben wir es. Hier kommt halt ungleich. Okay, ich probiere es mal so. Das sieht nicht wie ein Plus aus, oder? Hinten, ganz hinten, die Leute. Das heißt, das so ist. Dann sind auch die Bilder unter vier unterschiedlich. In anderen Worten, die Vektoren, die vorher unterschiedlich waren, die können jetzt nicht auf einmal nach dem Abbilden gleich sein. Naja.
Gleich vorne.
Oh, mein Komma war zu enthusiastisch. So, besser? Für alle I, J aus der Menge? Danke. Diese Hinweise sind super, denn wenn Sie es hier nicht gut lesen können, dann ist es auf dem Video wahrscheinlich richtig schlecht. Was würde passieren, wenn da Bilder gleich wären? Wir gucken mal. Dieses Angenommen da vorne signalisiert Ihnen jetzt schon, dass ich auf einen Widerspruch hinaus möchte. Das heißt, da soll am Ende irgendwo Quatsch rauskommen. Homomorphie-Eigenschaft. Ich bringe mir was auf die andere Seite und dann steht da, dass der Nullvektor in B das gleiche ist wie V hoch Phi minus V hoch Phi, was das gleiche ist mit der Homomorphie-Eigenschaft wie V bezieht sich nicht nur auf Plus, sondern auch auf Minus. Da haben wir nur die additiven Inversen in der Gruppe im Vektorraum. Das ist doch jetzt ganz schlecht. Jetzt liegt VI minus VJ im Kern. Also hat man jetzt so eine Linearkombination VI minus VJ, die ergibt etwas aus dem Kern. Das heißt, eigentlich müsste man das mit dem Us schreiben, dann hätte man plötzlich zwei verschiedene Darstellungen für den gleichen Vektor innerhalb einer Basis. Das ist Quatsch. Lemma 4.4 sagt, dass das nicht geht. Okay, das heißt, wir haben jetzt aus diesem ersten Teil aus dieser ersten Annahme gefolgert, wenn da trotzdem, also wenn da plötzlich Bilder gleich wären, dann müsste die Differenz im Kern liegen von den ursprünglichen Vektoren. Und das geht nicht, wegen der Eindeutigkeit der Linearkombination innerhalb einer Basis. So, also halten wir das fest. Zweite Aussage. Jetzt wird es quasi noch besser. Die Vektoren V1 hoch Phi bis VR hoch Phi sind nicht nur paarweise entschieden, das haben wir gerade gezeigt, das heißt, es sind R-Schritt. Nein, ich behaupte, es ist noch besser, die bilden eine linear-unabhängige Menge. Das heißt, sie sind wirklich eine Basis für das Bild. Jetzt können wir die Dimension des Bildes bestimmen, die ist dann wirklich R und dann passt das. Das müssen wir uns jetzt noch überlegen. Also nächste Behauptung, V1 hoch Phi sind VR hoch Phi. Und wenn Sie die Zahlen, die wir da haben, vergleichen, dann sehen Sie schon, dass dann wirklich die Dimensionsformel rauskommt. Die Dimension von K ist N, die Dimension vom Kern ist K. Und die Differenz dieses R ist genau das, wovon wir jetzt zeigen wollen, dass das die Dimension vom Bild ist. Dann haben wir alles. Aber wir müssen erstmal die lineare Unabhängigkeit zeigen. Naja, vielleicht einfach zu Fuß. Guck mal, ob ich hier noch irgendeinen Trick stehen habe. Nö. Nö, ich mache das zu Fuß. Und die Idee ist so ähnlich wie das, was wir gerade in 1 gesehen haben, mit der Eindeutigkeit der Linearkombination. Also nehmen wir uns da her. Haben wir schon irgendwelche benutzt? Nö, ne? Wenn jemand Lambda hat, sagen wir mal 1, das Lambda R, aus K. Dass man den Nullvektor darstellen kann mit Hilfe dieser Leute. Und jetzt müssen wir kurz überlegen, welchen Nullvektor wir hier gerade meinen. Diese Vektoren hier, diese Bilder von unter Phi, die liegen in B. Das heißt, die Menge, die da steht, ist eine Teilmenge des Vektorraums B. Und wenn wir jetzt auch lineare Unabhängigkeit prüfen wollen, dann müssen wir die Null in B benutzen. Also Null in B gleich Summe von 1 bis R. Oh, das kann man jetzt bestimmt nicht so gut lesen, das tut mir leid. Lambda Mi mal V hoch Phi. Ich hoffe, es geht. Ich glaube, man kann es erkennen. Jetzt starren wir da drauf und haben hoffentlich alle den gleichen Impuls. Wir werfen die Homomorphie-Eigenschaft. Phi ist der Homomorphismus. Also kann ich dieses Phi, was jetzt hier an den einzelnen Vektoren steht, da reinziehen, ich kann das mit der Skalarmultiplikation vertauschen und dann mit der Summenbildung. Und dann bekomme ich, dass die 0 in B dasselbe ist wie diese Linearkombination mit Phi abgebildet. So, das heißt, der Vektor, der hier steht in der Mitte, der liegt im Kern. Denn im Kern liegt man ja genau dann, wenn man von Phi auf den Nullvektor abgebildet wird. Schreiben wir kurz hin. Das heißt, diese Linearkombination liegt im Kern von Phi. Und wenn wir jetzt darauf starren und uns daran erinnern, wie wir gerade argumentiert haben mit Lemma 4, dann sehen wir vielleicht schon, wo das Problem ist. Also, Moment. Hier steht irgendein Zeug, irgendwelche Skalare mit den Vektoren V1 bis VR, die waren im hinteren Teil der Basis, die mit dem Kern nichts zu tun hatte. Aus denen haben wir jetzt einen Vektor gebastelt, der im Kern liegt. Aber andererseits muss man Vektoren im Kern doch aus den U's basteln, denn die bildet doch eine Basis. Und innerhalb der Basis C kann ich nicht zwei verschiedene Linearkombinationen für den gleichen Vektor haben. Lemma 4-4. Der einzige Vektor, für den das geht, und dann auch nur auf langweilige Art, ist der Nullvektor. Das heißt, alles, was wir hier bisher ausgerechnet haben, führt dazu, dass dieser Vektor, der da steht, der Nullvektor sein muss. Tatsächlich machen wir es so oft so, in dieser Variante, dass ich, glaube ich, in der nächsten linearen Algebra so ein extra Korollar formulieren möchte zu Lemma 4.4, wo genau das drinsteht. Also dieses, wenn man einen Vektor auf zwei verschiedene Arten basteln kann, dann geht das nur, wenn das der Nullvektor ist und wenn die Linearkombination die Triviale ist. Weil jetzt ständig benutzen. alle Binärkombinationen. Also sind die Lambdas auch 0. Also waren die ursprünglichen Lambdas 0. Also ist die Menge tatsächlich linearunabhängig von k, so wie wir das behauptet haben. Und jetzt basteln wir einfach noch alles zusammen. Also, ist in Wirklichkeit die Menge v1 hoch phi bis vr hoch phi an k-Basis für das Bild, da oben steht. Das Bild wird von diesen Leuten erzeugt und wir haben gerade gezeigt, die bilden eine linearunabhängige Menge, also bilden sie eine Basis. Und R war das gleiche wie n minus k. Und das ist das gleiche wie die Dimension von k minus die Dimension des Kerns. Und das ist die Form. Manchmal eingebettet in ein größeres Argument, aber damit verbringen wir jetzt den Rest der Vorlesung. Und ich, ja doch, ich sollte das Bild wegwischen, dann habe ich da ein bisschen Platz. Achso, hat im Nachhinein das Bild dazu gepasst, was wir da gemacht haben? Okay. Ich sehe keine Fragen. Was als nächstes passiert, habe ich schon gesagt. Wir wenden das ganz oft an. Der nächste Satz, die nächste tolle Dimensionsformel, beziehungsweise ein Isomorphie-Resultat. Wir erinnern uns, zwei Vektorräume heißen isomorph, genau dann, wenn es einen Vektorraum-Isomorphismus von dem einen in den anderen gibt. Und wir sehen jetzt, wenn die Vektorräume über den gleichen Körper definiert sind und wenn sie endlich erzeugt sind, dann reicht für die Isomorphie, dass die einfach nur die gleiche Dimension haben. Das ist krass, oder? In anderen Worten, wenn Sie Vektorräume über R verstehen wollen, der Dimension 5, dann reicht es, wenn Sie R auf 5 verstehen. Alle anderen Vektorräume sehen vielleicht anders aus, aber verhalten sich im Prinzip genauso. Denn Sie können mit einem Isomorphismus die ganzen Informationen übertragen. Und R auf 5 ist doch irgendwie okay, oder? Wenn Sie einen komplizierten Matrizenraum haben, mit Matrizen von irgendeiner komischen Größe, dann überlegen Sie sich einfach, R hoch was auch immer da passend ist, was dazu isomorph ist, und dann rechnen Sie in R hoch irgendwas, wenn Sie das schöner finden, als mit Matrizen zu rechnen. Oder irgendwelche komischen Räume von Folgen oder von Abbildungen oder was weiß ich. Solange das endlich erzeugt ist und Sie den Körper kennen, können Sie dann einfach immer K hoch die richtige Dimension nehmen und haben eine Kopie Ihres Vektorraums, in der Sie arbeiten können, wie Sie wollen. Jedenfalls, wenn das Ihr Lieblingsvektorraum ist. Ich habe gehört, es gibt Leute, die andere Lieblingsvektorräume haben. So. Das ist Satz 5.7. Gefeiert habe ich ihn jetzt, jetzt müssen wir noch beweisen. Und da benutzen wir auch schon unsere tolle Dimensionsformel. Mal eben gucken. Ja, das ist einigermaßen kurz. Ich glaube, das passt da drüben hin. Auf die linke Tafel. Vektorräume sind isomorph, das ist dieses Zeichen da vorne, Backslash Simek. V und W sind isomorph über K, genau dann, wenn sie die gleiche Dimension haben. Vorsicht, wir brauchen, dass die Vektorräume endlich erzeugt sind. An dieser Stelle ist es wirklich wichtig. Und ich möchte gerne beginnen mit der Richtung, dass es einen Isomorphismus gibt. Und dann schreibe ich mal einen hin. Zuerst sei I von V nach E ein Vektorraum-Isomorphismus. Und weil ich das Wort Vektorraum-Isomorphismus jetzt noch ein paar Mal schreibe, möchte ich es abkürzen mit Vrisum. Über K natürlich. Und jetzt ist zu zeigen, dass die Dimensionen gleich sind. Den Spezialfall, dass die Dimension 0 ist, einmal kurz aus dem Weg räumen, damit ich mir danach Basisvektoren hernehmen kann. Was ist los, wenn die Dimension 0 ist? Naja, dann ist das der Nullraum und das ist der Nullraum. Und als Isomorphismus nehme ich dann die Abbildung, die den einen Nullvektor auf den anderen wirkt und sonst gar nichts macht. Das ist ja auch nichts da und die tut es dann. Im Fall von V der Nullraum ist, und wie der Nullraum ist, sind sofort V und B isomorph. Mit der Abbildung, die ich gerade beschrieben habe, die Nullabbildung, die ist immer ein Homomorphismus und hier ist einfach nichts zu zeigen, das ist langweilig. Ab jetzt sei also n mindestens 1, dann kann ich mir Basisvektoren hernehmen und kann mit der linearen Fortsetzung argumentieren. N soll mindestens 1 sein und zu zeigen ist ja jetzt, dass es einen Isomorphismus gibt. Ich muss mal eben gucken, ob ich überhaupt an der richtigen Tafel bin. Ja doch, ich glaube schon. Da ist alles spiegelverkehrt. War das schon immer so? Ich glaube nicht. Egal.
Ich brauche einen Isomorphismus, das heißt, ich fange jetzt einfach an mit einer Abbildung und zeige, dass die alles tut, was sie soll. Oder? Und wir können auch einfach mal das Prinzip der linearen Fortsetzung finden. Wir haben eine Basis von V, es gibt eine. Wir haben eine Basis von B, es gibt eine. Und da die Basen gleich groß sind, das steht hier, können wir jetzt einfach die eine Basis nehmen und können die Leute abbilden auf die anderen Basisvektoren. Das passt, sind gleich viele. Und dann gucken wir, ob das schon reicht. So, ganz naiv, aber gut. Muss ich nur hinschreiben. Gleiche Dimension sei eine K-Basis.
jetzt mache ich das mit einer linearen Fortsetzung. Und zwar nenne ich die Abbildung Sigma. Sei Sigma. Injektiv und Sojektiv zeigt. Eigentlich. Erstens habe ich keine Lust, zweitens muss ich es auch nicht, denn wir haben ja unsere tolle Dimensionsform. Wenn ich zeige, dass das Bild die richtige Größe hat, dann sagt mir die Dimensionsformel, dass der Kern Dimension 0 hat, also ist die Abbildung injektiv. Fertig. So toll ist die Dimensionsformel. Ich habe eine Frage gesehen, glaube ich, oder einen Kommentar. Doch nicht? Wollten Sie das vorschlagen, was ich gerade gesagt habe? Okay. Jetzt hätte ich doch nicht verstanden. Gucken wir uns die Subjektivität an. Naja, die Bilder W1 bis Wn, die ich ja auf jeden Fall habe, weil das die Bilder von V1 bis Vn sind, erzeugen den ganzen Raum W, denn W1 bis Wn bilden ja eine Basis. Wir sehen also, W ist das gleiche wie das Erzeugnis von W1 bis Wn, was das gleiche ist wie das Erzeugnis der Bilder. Homomorphismus injektiv ist, genau dann, wenn der Kern aus dem Nullvektor besteht. So, jetzt muss ich nur mal gucken, ob ich noch alles hingeschrieben habe, was ich mir gedacht habe. Denn das ist sehr kurz für so einen krassen Satz. Oben steht die erste Richtung, die war abgeschlossen. Jetzt kommt die zweite Richtung. Die Dimensionen sind gleich. Erster Fall, die Dimension ist 0, das ist langweilig. Zweiter Fall, die Dimension ist gleich und mindestens 1. Und dann haben wir uns einfach zwei Basen hergenommen, haben gesehen, dass die gleich groß sind und dass wir deswegen die einen Basisvektoren einfach auf die anderen abbilden können. Dann machen wir lineare Fortsetzung und kriegen einen Homomorphismus von V nach W. Die Subjektivität kann man sehen, das steht hier. Das heißt, das Bild ist alles und dann setzen wir es in die Dimensionsformel ein und kriegen raus, dass der Kern Dimension 0 haben muss. Also ist die Abbildung injektiv, also ist die Subjektiv und injektiv, also bijektiv, also Homomorphismus, also fertig. Und wir haben ganz wenig selber gemacht und gerechnet. Und als die Reihenfolge noch andersrum war, da habe ich hier noch wirklich alles ausgerechnet. Das heißt, da wären es mindestens zwei Tafeln gewesen. Und so konnten wir uns aber durch die Dimensionsformel ganz viel Arbeit sparen. Deswegen freue ich mich. Und ich gucke mal, ob Sie Fragen haben.
Ist das ein Sigma?
Ja, das ist ein Sigma die ganze Zeit.
Weil der Bogen sich so geändert hat von der Formel, dass sie das auch irgendwie geändert haben.
Achso, ja, ich mache mein Sigma gerne ein bisschen temperamentvoll. Und man könnte es mit einem Delta verwechseln, aber da ist die Schwungrichtung anders. Da geht der Schwung so nach oben, so wie bei so einer Kaffeebohne, wo so Aroma nach oben geht. So? Ja. Ja, das sind Sigma. Genau. Okay, jetzt feiern wir das noch ein bisschen mit Korollaren, also mit kleinen Folgerungen. Und natürlich gibt es einen Merksatz. Zwei endlich erzeugte Vektorräume über dem gleichen Körper sind isomorph genau dann, wenn sie die gleiche Dimension haben. Wie man das anwenden kann, habe ich vorhin schon erzählt. Und insbesondere wissen wir jetzt, dass jeder n-dimensionale Vektorraum für jede natürliche Zahl n über k einfach isomorph ist zum Vektorraum k hoch n. Und das ist halt so ein super praktischer Vektorraum mit so Tupeln, wo man sehr schön rechnen kann. Das kann man explizit machen. Wenn Sie möchten, mache ich dazu eine Podcast-Folge, wo ich Ihnen das an ein, zwei Beispielen erzähle. Also mit konkreten Vektorräumen, wo ich dann immer erkläre, wie man so einen Isomorphismus zu k hoch n sehen kann. Wenn Sie das möchten, schreibe ich mir mal auf, dass Sie das möchten. Denn, okay, da steht jetzt ja. Die Idee ist einfach immer, dass man sich eine Basis schnappt und die dann zum Beispiel auf die Standardbasis für den k hoch n rappelt. Das heißt, die Idee ist genau die, die wir gerade im Beweis von Satz 5.7 verwendet haben. Dann möchte ich Ihnen, genau, da steht das schon, weil ich erwartet habe, dass Sie sich das wünschen. Und dann können wir auch noch, ja, das Superpolar. Ich möchte vorher noch kurz andeuten, wie man die Dimensionsformel für Faktorräume ableiten kann aus unserem tollen Dimensionssatz. Und da ist auch Platz in der Tafel. Das ist tatsächlich nur so eine Bemerkung, aber vielleicht erinnern Sie sich noch, damals, als wir diese Formel für Faktorräume bewiesen haben, da habe ich bestimmt sowas gesagt wie, ja, das ist jetzt total explizit, so mit Kochrezept und so, und das muss man auch können für die Klausur. Aber es ist halt lang. Und ich habe damals wahrscheinlich schon gesagt, wir sehen später einen kurzen, eleganten Beweis, bei dem man aber nicht so viel lernt, weil man nicht die konkrete Konstruktion an der Basis sieht. Hier ist der kurze, elegante Beweis. Ich habe also meinen Teilraum U von V. Ich habe meinen Faktorraum V modulo U und ich möchte gerne die Dimension ausrechnen. Wir wissen ja auch schon, was rauskommt. Aber hier ist jetzt die Idee, wie man das mit der Dimensionsformel machen kann. Man nimmt nämlich den Homomorphismus Phi von V in den Faktorraum. Repräsentierte Restklasse. Das ist ein Homomorphismus, der Kern ist genau U. Das Bild ist genau der Faktorraum. Und dann setzt man das in die Dimensionsformel ein für Homomorphismen und ist fertig. Das heißt, es ist echt kurz und man muss nur die Idee haben, diese Abbildungen zu schreiben. Ja, okay. Und es ist irgendwie schön, so, passt auf zwei Zeilen an der Tafel. Aber wenn ich Sie jetzt bitten würde, mir wirklich eine Basis hinzuschreiben für den Faktorraum, dann hätten Sie jetzt, wenn Sie das andere nicht gesehen hätten, wahrscheinlich erstmal keine Idee und müssten erstmal überlegen. Das heißt, es ist gut, beides zu kennen. Das ist kurz und elegant und diese Idee ist super wertvoll. Das andere ist konkret und kann benutzt werden, um konkrete Basen auszurechnen. Das Superkorollar. Das Superkorollar ist im Prinzip auch wieder nur die Dimensionsformel und es sagt uns, dass wenn man Vektorräume der gleichen Dimension hat, dass dann bei einem Homomorphismus Injektivität und Surjektivität nur gleichzeitig auftreten können und nicht getrennt voneinander. Das ist so schön, dass ich am Donnerstag die Vorlesung damit beginnen möchte, nochmal kurz darüber zu reden. Und wenn Sie möchten, können wir dann auch nochmal in der Podcast-Folge oder so das nochmal feiern und nochmal ganz doll anwenden. Genauso wie in den Übungsaufgaben und so. Wenden Sie es überall an, wo Sie können. Das Superkorollar ist sehr wichtig. Und dann beginnen wir am Donnerstag mit dem Kapitel über Matrizen.